Passend zum Osterfest geben wir eventuell TV-Tipps. Los geht's! Schönen herzlichen guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Es ist Ostern. Hallo. An meiner Seite ist heute der Dennis. Servus.
Ja, hallo und frohe Ostern.
Ja, gehört eigentlich Karfreitag zum Osterfest oder ist das einfach nur der sogenannte Volkstrauertag für Christen?
Ja, ich würde tippen, Fest würde man das nicht bezeichnen, ne?
Aber zu Ostern habe ich gelesen.
Ja, gehört bestimmt zu Ostern dazu. Es gibt ja ohne Karfreitag keinen Ostermontag, logischerweise. Ist ja auch für Christen der höchste Feiertag, noch vor Weihnachten tatsächlich. Ich meine, ist ja logisch, ne? Geboren werden können wir alle, auferstehen ist schwieriger. Insofern hat er wahrscheinlich jetzt einfach 3 Tage Festlichkeiten begonnen.
Ich mag auch den Karfreitag, auch wenn ich da noch vor 10 Jahren anders gedacht habe. Aber ich mag es einfach mal ein Jahr, also einen Tag im Jahr, alles wirklich komplett runterzufahren, weil es geht ja schon wieder ein bisschen in die andere Richtung. Wir hatten das ja auch immer bei Weihnachten und da geht es schon so los, dass 2, 3 so Asia-Imbisse an Heiligabend offen haben. Und ich komme noch aus einer Zeit, da hat in unserer Großstadt 2 Tankstellen hatten offen. Noch nicht also mal McDonald's.
Hier in Hamburg ist Karfreitag unter ferner Liefen. Zum Beispiel Altona 93, Fußballverein, die spielen Pokalspiel am Karfreitagabend, also kratzt hier keinen. Und das wird auch länger als bis 10 dauern, wenn die in Verlängerung müssen. Also da ist nichts mit Abendruhe oder sowas. Oder Tanzverbot.
Tanzverbot, ja, hier ganz, ganz groß. Wenn man dagegen verstößt, dann kommt Markus Söder persönlich aus seinem Nürnberg vorbeigefahren.
Und isst dir das Essen weg als Strafe.
Genau. Ja, wir sprechen tatsächlich über Serien, die man sich angucken kann, beziehungsweise die man sich vielleicht nicht angucken kann. Wir fangen mal mit einer an, die haben sich schon viele angeguckt. Es ist Adolescence. Spreche ich das eigentlich richtig aus oder bin ich die ganze Zeit auf dem Holzweg?
Also ich würde es Adolescence aussprechen, aber können ja mal die Hörer in die Kommentare schreiben.
Das ist immer nur meine Betonung. Und zwar geht es da um einen Jungen. Also es geht erstmal mit einem Ermittler los, D.I. Luke Bascom und D.I. Misha Frank, die dann auf einmal das Haus stürmen dieses Jungens, der eine ältere Schwester hat. Er selber ist 13, ist gerade kommt sein Vater heim und seine Mutter wird aus dem Schlaf gerissen. Jack Thorne, der glaube ich auch Black Mirror mitentwickelt hat und Stephen Graham. Haben die Serie zusammen entwickelt und geschrieben. Und ich fange mal an meiner generellen Kritik. Also darüber sprechen wir noch, die Effekte alle sind wirklich gut, gut, gut. Aber ich bin jemand, ich finde, man sollte vielleicht nicht alles nur auf die Effekte auslegen. Die Kameraführung ist wirklich stark gemacht. Es geht schon mal in der Eröffnungsszene los. Weil das junge Mädchen wurde ja ermordet am Abend zuvor. Und zwischen Ermordung und Start der dass das Kind verhaftet wurde, lagen knapp 8 Stunden. Und da sage ich auch, ich glaube nicht, dass in Großbritannien so eine Arbeitseifer besteht, dass man so früh, ich glaube, es war Samstagabend oder Sonntagabend, dass so viele Überstunden genehmigt werden und auch ganz ehrlich, dass da irgendwie gefühlt 10 Leute mit was waren das für Waffen? Schnellfeuerwaffen?
Ja, das Haus Sturmgewehre.
Also vielleicht fand ich ein bisschen übertrieben. Also ich möchte nicht in so einem Land leben.
Vielleicht kann ich dazu eine ganz passende Anekdote erzählen. Ich habe einen Freund von mir empfohlen, diese Serie zu gucken, habe ihm aber nicht gesagt, worum es geht. Der wusste also überhaupt gar nichts über die Serie, außer dass sie ja gerade so heißer Scheiß ist, über den jeder redet. Und der hat diese erste Szene, die du gerade angesprochen hast, geschaut. Und der dachte, wir wären hier in einer Dystopie, also in einer dystopischen Zukunft. wo Kinder besonders hart vom Staat verfolgt werden und mit Maschinengewehren aus ihrem Bett gerissen werden quasi und dann irgendwie in irgendwelche Umerziehungslager gepackt werden oder sowas. Also es hat so einen dystopischen Vibe, das auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, wir reden ja hier nicht von einem Kavaliersdelikt, geht ja um Mord. Und vielleicht wird beim Mord ja wirklich da ein Sonderkommando rausgeschickt, damit der Mörder nicht noch weitere Menschen ermordet, weil man ja nicht weiß, ob der irgendwie gerade im Amoklauf ist oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so eine Antiterroreinheit ausrückt.
Ja, aber auch bei so einem 13-Jährigen, da würden, glaube ich, auch zwei reichen.
Ja gut, klar, aber das weiß man ja nicht. Also du weißt ja nicht, ob der vielleicht dann noch irgendwie Kameraden hat bei sich oder ob die Eltern mit im Bunde sind oder so. Also ich würde schon tippen, dass man beim Mordfall, der ja auf Video festgehalten wurde, das war ja die Prämisse der Serie, dass man beim Mordfall da schon erstmal so ein GSG 9 hinschickt.
Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich da ein bisschen mehr so an The Closer orientiere, wo man dann tatsächlich immer gesagt hat, Brenda, was soll denn das? Du kannst doch nicht hier am Wochenende das halbe Revier zusammentrommeln. Das ist nur ein Mord.
Ja, man sieht aber auf jeden Fall auch, was das mit dem Jungen macht, finde ich. Ne? Also ja, genau. Wir sehen ja, wie er sich fühlt, als da diese quasi fast schon paramilitärische Truppe in sein Elternhaus eindringt. Wir sehen, wie seine Schwester reagiert und so. Das fand ich schon recht eindrücklich. Also ich glaube, die Serie ist sich schon bewusst, was sie da auffährt.
Und man muss natürlich sagen, auch wir würden wahrscheinlich uns morgen ins Hemd machen, weil damit rechnet ja keiner.
Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt jemanden ermordet hätte, würde ich vielleicht davon ausgehen, dass jemand kommt. Aber ich jetzt normale Privatperson natürlich.
13-Jähriger ist noch
wirklich? Ja, weiß ich nicht, ne? Keine Ahnung, ja. Der hat ja auch ein bisschen verdrängt anscheinend. Da waren ja auch viele Verdrängungsmechanismen bei dem Jungen im Spiel.
Ja.
Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das hat mich jetzt nicht irgendwie gestört oder würde jetzt nicht als Kritikpunkt der Serie anführen. Da hätte ich andere.
Also ich will das auch gar nicht als Kritikpunkt sagen, sondern so, wenn man das jetzt so zeigt, dann ist es natürlich schon irgendwie auch, weil ich das immer bei Netflix sage, man guckt immer so ein bisschen durch Schlüsselloch in andere Länder und wir in Deutschland sagen, okay, bis 14 bist du straffrei. Also du kommst dann nicht ins Gefängnis, du kannst erzieherische Maßnahmen bekommen. Und dass es halt in Großbritannien schon ab 10 Jahre losgeht, ist ja auch sowas, worüber man dann einfach gesprochen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich vollkommen richtig. Es gibt ja sogar diese Bilder aus den USA, wo irgendwelche Vierjährigen in Handschellen abgeführt werden oder so. Also da sind andere Länder natürlich ganz anders drauf als wir. Wobei wir ja auch sehen, dass Jamie, der kommt ja gar nicht ins Gefängnis, der kommt ja auch in so eine Umerziehungs- oder so eine therapeutische Einrichtung irgendwie. Sitzt ja erstmal nicht in diesem Schwerverbrecherknast, wo er vielleicht als Mörder hin müsste eigentlich normalerweise.
Ja, wahrscheinlich gibt es einfach in Großbritannien ja auch keine Gefängnisse für so junge Teenager, weil es ist ja ein Kind, also es ist ja noch nicht mal ein Teenager.
Ja, absolut. Er wird ja auch als so eine Mischung dargestellt, aus einerseits noch sehr, sehr kindlich. Es gibt ja so eine ganz, ganz eindrückliche Verhörszene in Folge 3, wo er quasi immer will, dass ihm die Sozialpsychologin da so einen Kakao mitbringt, wo man auch sieht, dass der halt echt noch ein Kind ist. Aber dann, manchmal hat er ja, zeigt ja auch toll geschauspielert von dem Schauspieler von Owen Cooper, eher noch so eine andere, dunklere Seite, wo man eher schon glaubt, man hätte so einen Mitte-20-jährigen Soziopathen vor sich und eben kein Kind mehr. Das ist auch so eine Gratwanderung, die Serie an dieser Stelle dann durchgeht.
Ja, immer wieder. Und da muss ich dann auch sagen, finde ich das auch wirklich klasse geschauspielert. Man muss natürlich auch fragen, warum kommt er in so ein, wie soll man das sagen, eine geschlossene Psychiatrie für Kinder. Das wird halt einfach daran liegen, dass auch in Deutschland hast du natürlich in jeder Großstadt so eine geschlossene Psychiatrie für Kinder, statt jetzt ein Kindergefängnis.
Ja, und er war ja noch nicht zu dem Zeitpunkt verurteilt. Das war ja noch so eine Inhaftierungsanstalt vor dem Urteil quasi. Vielleicht geht man da nicht mit den ganz großen Geschützen rein. Und ich vermute...
Kann ich dir ja leider bestätigen.
Ja, bei Kindern weiß ich jetzt nicht, bei Jugendlichen, keine Ahnung. Aber auch im UK wird es ja eher um Resozialisierung gehen. Und da hilft ja wahrscheinlich so eine therapeutische Anstalt ein bisschen mehr als so knallharter Knast.
Definitiv, ja. Also ich habe da als Chef durfte ich auch mal eine Führung im Gefängnis mitmachen. Und habe ich mal gefragt, wie sieht es denn mit Arbeitsrechten aus? Und dann hat der Psychologe, der uns da rumgeführt hat, gemeint, ja, Arbeitsrechte gibt. Wenn sie nicht arbeiten, dann müssen sie in Einzelhaft.
Super.
Und dann dachte ich mir, okay, wenn du aber einfach ein echt ein Arschloch als Chef hast und dich einfach mal aufregst. Und dann kommst du in Einzelhaft. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich muss sagen, es gibt bei Adolescence gute wie auch schlechte Folgen. Was ich allerdings ein bisschen doof fand, dass die vierte Folge keine, vielleicht die letzten 60 Minuten aus vielleicht ein Gerichtssaal gewesen wären. Sondern da geht es ja dann, wie die Familie damit zurechtkommt. Das ganze Spiel 13 Monate nach dem Mord. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also
ja, also das
muss man... Das saß ich da und hab mir die ganze Zeit gedacht, ja, ist jetzt mal gut, können wir jetzt mal Feierabend machen. Ja,
ich verstehe, was du meinst. Ich würde an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Ich finde, keine Folge war schlecht. Ich finde, alle Folgen haben Stärken und haben vielleicht auch ein paar schwächere Momente. Man kann ja gar nicht von Szenen reden, weil ja alles in so einem One-Take immer gedreht wurde. Also gibt es ja in dem Sinne keine klassischen Szenenaufteilungen. Ich finde, es gibt zwei extrem starke Folgen, die erste und die dritte. Und zwei Folgen, wo ich sagen würde, da kann man noch vielleicht ein bisschen, hätte man noch mal ein bisschen was tweaken können. Folge 2 und Folge 4. Gerade weil du hast recht, so zum Beispiel die Fahrt zum Supermarkt, die Familie dann antritt, also zum Baumarkt, die zieht sich schon ziemlich hin, das sehe ich schon auch so. Ich vermute, man hat das Gericht deswegen weggelassen, weil da vielleicht dieses One-Take-Gimmick nicht mehr funktionieren würde. Weil so ein Gerichtsprozess zieht sich ja schon über Monate, wenn nicht Jahre hinweg. Und da kann man ja dann, wenn nur, ins Urteil reingehen oder einen Verhandlungstag zeigen mit diesem One-Take-Gimmick oder eigentlich ja sogar nur eine Stunde eines Tages. Vielleicht ein Plädoyer von irgendeinem Anwalt oder das Geständnis von Jamie oder irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht hätte das einfach nicht gepasst in diese Art, wie man erzählt.
Da ist halt dann die Frage, ob vielleicht das Mittel den Inhalt gebrochen hat, weil wir haben ja auch diese wunderbare Folge, die zweite, an der weiterführenden Schule. Und sie ist wirklich gut inszeniert. Man muss wirklich sagen, wirklich wahnsinnig gut, aber am Ende kommt ja auch nur bei rum, wie denn mit Emoji Cybermobbing funktioniert.
Ja, und da fand ich auch ein bisschen schade, das haben sie ja gar nicht gezeigt irgendwie, ne? Also die Leute reden immer drüber, was dieses Mädchen dem Jungen für Emojis geschickt habe. Ich hätte da schon gerne mal so ein Handy-Display gesehen, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Weil ich auch gar nicht weiß, ob das wirklich, ich weiß aber zum Beispiel jetzt nicht, also ich habe sogar meine eigenen Schüler hier in Deutschland mal gefragt, ich bin ja Lehrer, aber die kannten das nicht, diesen Code, der da erwähnt wird, ob das was Britisches ist oder im englischen Sprachraum generell. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass 13-Jährige den Matrix-Film kennen, auf dem dieser Code ja basiert. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es erfunden war von der Serie, ob das wirklich so ein Mobbing-Code quasi ist, keine Ahnung. Ich hätte es aber einfach gerne gesehen. Die reden halt immer nur über diese Bildschirme, aber zeigen sie halt nie, wahrscheinlich auch wegen des One-Takes, weil sie eben nicht Schnitt auf das Handy machen können oder irgendwelche Inlays drüber legen können, wie bei How to Sell Your Drugs Online Fast oder so. Oder bei Black Mirror manchmal ja auch. Also das haben sie alles nicht getan. Und dadurch habe ich auch Probleme gehabt, nachzuvollziehen, was die überhaupt meinen mit roter Pille und blauer Pille. Und hast du nicht gesehen, warum das jetzt ein Code sein soll für Inceltum? Also ich habe das, da habe ich echt so ein bisschen erstmal innehalten müssen, überlegen müssen, was will mir die Serie jetzt gerade versuchen zu erklären.
Also es ist tatsächlich so, ich arbeite ja auch mit sehr vielen jungen Leuten zwischen 16 und 20 zusammen, weil die hier ein Praktikum machen, dass die jetzt zwischen diesen zwei Pillen unterscheiden können aus Matrix, würde ich ganz klipp und klar verneinen. Die Jugendlichen schauen kein lineares Fernsehen, da kommt vielleicht jedes Jahr einmal Matrix. Die gucken tatsächlich das, was bei Netflix auf den Algorithmen ganz vorne ist. Und also jetzt hat auch ein Praktikant hat letztens angefangen mit Lost. Und ich habe natürlich mir mal einen Teil gedacht, jeder sollte vielleicht die Serie doch mal durchgucken. Aber dass er vom Ende vielleicht enttäuscht sein wird, das muss halt entweder bei Wikipedia nachlesen oder halt selbst durchschauen.
Ah, vielleicht ist ja Frustrationstoleranz auch ein Erziehungsziel, wer weiß. Hat man ja auch ein bisschen bei der Serie Adolescence. Also hast du ja gerade auch schon gesagt, das Ende bleibt offen. Also jetzt klar, ist kein richtiger Spoiler, weil ich sage ja nur, dass es kein Ende gibt. Also wir erfahren auch nicht, wie zum Beispiel die Schuldfrage sich am Ende gestaltet. Wir werden auch nie erfahren, ob Jamie jetzt so oder so viele Jahre bekommt oder freigesprochen wird oder irgendwas. Da muss man auch mit umgehen können, mit dieser Offenheit. Ich finde es aber ganz cool, dass die Serie sich traut, offen zu enden und nicht mit so einem Texteinblendung, Jamie bekam 14 Jahre, danach wurde er Schullehrer oder irgendwas. Also ich fand das ganz gut.
Ja, aber was bei der Serie wirklich interessant ist, zum einen, wie man unsympathisch man die Ermittler dargestellt hat, die ja dann auch erstmal ewig Jamie ausgefragt haben. Und dann eigentlich, damit sie ihm noch der Lüge vorweisen können, eben erst am Ende die Aufnahme. Da musst du natürlich auch so drauf sein, dass du als Cop so ein bisschen so kacke sein möchtest. Und was sehr interessant ist bei der Serie auch, es gibt zwar nur 4 Folgen, aber normalerweise sagt man ja eigentlich immer bei so einer Serie, da sollten die Hauptdarsteller auch in jeder Folge zu sehen sein. Und da ist es ja in dieser Folge oder in dieser Serie so, dass immer jemand fehlt. Aber trotzdem, die Geschichte an sich bleibt ja stark.
Ja, es ist so ein bisschen wie bei The Wire, finde ich. Bei The Wire ist so, dass jede Staffel eine andere Perspektive aufzeigt. Auch mal Schule, mal Politik, mal Polizeiarbeit. Und hier ist es halt jede Folge, die diesen Perspektivwechsel macht. Ist aber ganz spannend, finde ich. Also ich habe auch jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jemanden vermissen würde in einer der anderen Folgen. Ich habe, okay, nur immer gedacht, so der Polizist kommt jetzt gar nicht mehr vor, der aus Folge 2. Okay, der ist einfach jetzt weg. Auch gut. Aber auch gerade, wo du gerade diese Polizisten erwähnt hast, was ich in dieser Verhörszene auch gedacht habe, ist, wie rasend inkompetent ist dieser Pflichtverteidiger, der quasi nur in der Ecke sitzt und gar nichts sagt und gar nicht eingreift, als sie da einen Jugendlichen oder minderjährigen Jungen versuchen, quasi in eine Falle zu locken. Da würde halt jeder normale Pflichtverteidiger sofort eingreifen und sagen, nee, hier kommt keine Aussage. Da gibt es auch ein tolles Video auf YouTube, wo ein echter Anwalt auf den reagiert. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ist auf Englisch leider, gibt es nicht auf Deutsch, aber kann man ja vielleicht mit Untertiteln oder so übersetzen lassen, weiß ich nicht.
Genau.
Also der war ein bisschen Schwachpunkt, dass der sehr unglaubwürdig geschrieben war, dieser Pflichtverteidiger da, und so ein bisschen Mittel zum Zweck war, dass sie ihn halt in diesen ersten 40 Minuten, weil mehr hat die Serie ja nicht, um in einem One-Take zu erzählen, wie Jamie sich da so ein bisschen reinredet. Also das war so ein bisschen Mittel zum Zweck eben an dieser Stelle, und da haben sie vielleicht darauf ein bisschen den Charakter geopfert von diesem Pflichtverteidiger.
Und man muss natürlich auch sagen, dass der innerhalb von 5 Minuten da war, war natürlich auch ein dramaturgisches Mittel.
Ja, der stand schon bereit, genau. Die haben sie morgens um 5 erst abgeholt, bevor sie mit dem GSG 9 zu Jamie gefahren sind. Haben das Verdächtige aus dem Bett rausgeholt und dann,
genau. Also ich kann dir natürlich aus dem, was ich vor Gericht da alles mitbekommen habe als Chefe, sagen, da ist zwar, also die Leute schlafen noch, die sind zwar auf Abruf, aber da passiert erstmal wenig.
Ja.
So viel kann man da schon mal sagen, weil ja, es ist halt auch irgendwo Nacht und wie man schon bei The Closer gesagt hat, Brenda, du kannst hier nicht Samstagabend das ganze Revier zusammentrommeln. Ihr arbeitet unter der Woche.
Ja, klar. Also da muss man halt so ein bisschen Suspension of Disbelief quasi machen. Aber mich hat die Serie trotzdem halt total abgeholt. Und ich muss halt zugeben, dieses One-Take-Gimmick hat mich auch mega reingezogen. Dadurch war es halt wirklich so das Gefühl, du bist jetzt dabei. Du bist wirklich mittendrin, statt nur außenstehender Betrachter. Das hat mich schon total in die Serie reingezogen, gerade eben in Folge 3.
Und natürlich muss man sagen, die Serie ist natürlich auch erst jetzt möglich gewesen, mit diesen ganzen Drohnen und am Stück Filmen, Sachen, dass du auch so Kameras hast, die, also ich nenne immer das Beispiel, Joko und Klaas bei ihrem Programmtag gehen joggen, live. Das gab es vor 5 Jahren so noch nicht.
Das ist völlig richtig, genau. Und was man ihnen ja echt zugutehalten muss, das war ja wirklich ein echter One-Take. Die meisten, die behaupten, es wären One-Takes, haben ja versteckte Schnitte. Ne? Selbst Hitchcock mit seinem allerersten One-Take damals, Rope, musste ja einmal schneiden, weil die Filmrolle einfach nicht lang genug war, um den ganzen Film darauf noch zu drehen, damals analog. Das heißt, da gibt es ja eine Szene, wo in so eine Kiste reingefilmt wird und dann kommt ein Schnitt. Oder so ein Film wie 1917 von Sam Mendes, der hat ja auch sogar relativ viele versteckte Schnitte. Haben sie sicher nicht gemacht. Die haben nicht gecheatet. Die haben wirklich das in einem Take
durchgedreht. Ich glaube aber bei einem haben sie, entweder haben sie da, bei der letzten Folge haben sie, glaube ich, doch gecheatet.
Also sie behaupten nein, aber welchen Schnitt meinst du?
Den Schnitt, oder sie haben dann währenddessen, also wie sie es gemacht haben, wäre dann interessant gewesen, weil sie sind ja erst in einem Geräteschuppen und sind dann mit der Kamera übers Fenster am Geräteschuppen raus.
Ja, aber es gibt Behind-the-Scenes-Material, okay, wo man sieht, wie die solche Sachen geschnitten haben. Jetzt vielleicht nicht konkret die Szene, aber es gibt ja auch eine Szene, wo ein Junge aus dem Fenster springt, um vor der Polizei zu fliehen. Und da geht die Kamera auch aus dem Fenster raus. Und da kann man wunderbar sehen, was die für einen Aufwand betrieben haben, um diesen One-Take eben am Leben zu halten. Wirklich halt, da steht dann einer draußen vorm Fenster, einer hinterm Fenster. Die übergeben die und ein Dritter steht hinter dem Mann, der vor dem Fenster steht und hält ihn an so einer Art kurzen Leine, damit die rennen können, ohne dass der Kameramann vor irgendeinem Poller dagegen rennt oder sowas oder stolpert. Das heißt, der andere muss ihn festhalten die ganze Zeit. Das ist super aufwendig gemacht, extrem beeindruckend auch für Filmstudenten und kann ich jedem nur empfehlen, auch mal die Behind the Scenes zu gucken. Da sieht man auch, wie die Kamera auf die Drohne montiert wurde und so während des One-Takes.
Also aber können wir eigentlich sagen, die Serie ist mehr für die Zukunft des Films gedacht, als das, also es ist unnötiger Aufwand, aber das hat man wahrscheinlich gemacht, damit man mal ein Zeichen setzen konnte, weil der klobrige Zuschauer zu Hause, der interessiert sich dafür nicht.
Es kann sein, dass das mit zum Effekt beiträgt, aber der Inhalt rührt ja gerade Britannien durchaus auf, ne? Also es ist ja ein Riesenthema jetzt in Great Britain, diese ganze Inselkultur, also Insel, wer das Wort nicht kennt, involuntary celibate, das ist eine Beleidigung für Jungs, für Männer, für junge Leute, die denen nachgesagt wird, sie könnten keine Frau ins Bett bekommen, keinen Sex haben. So, das ist also eine Beleidigung. Manche nehmen das auch an und versuchen dann eben genauso ein Gegenentwurf zum Insel zu sein. Da ist vor allen Dingen der Influencer Andrew Tate aus den USA so ein Negativbeispiel, der diese Alpha-Maskulinität predigt. Und dieser Jamie in der Serie ist ja auch ein Fan von Andrew Tate. Und das spielt jetzt alles eine viel größere Rolle im öffentlichen Bewusstsein als vor der Serie. Und was ich ja auch durchaus gut finde, dass jetzt endlich mal so das Thema Femizid, also Morde an Frauen, mal wieder eine öffentliche Plattform bekommen. Das hat die Serie ja schon geschafft.
Ja, und jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwie einen ganz schlechten Gag machen, warum wir das Problem nicht so wirklich haben mit Incels. Weil natürlich die ganzen Jugendlichen sich irgendwelche Europapolitiker der AfD auf Instagram reinziehen.
Ja, gut. Auch wahrscheinlich wird man nur AfD-Politiker, wenn man selber wenig Geschlechtsverkehr hat. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, ich glaube halt, wir haben das Problem halt extrem auch. In der Schule lesen wir immer den Wojciech, ne? Und Wojciech ist ja im Endeffekt das Muster für all diese ganzen Geschichten. Auch Wojciech, gut, der hat eine Frau und ein Kind, also er ist kein Insel, aber er ist halt so ein Lebensversager, der von der Gesellschaft auch noch ausgegrenzt wird und in diese Versagerrolle hineingedrängt wird durch verschiedene soziale Missstände, die ihn quasi zum Mörder machen. Und auch er bringt ja seine Frau um. Also da steckt schon viel Parallelität zu Adolescence drin. Und wir hatten jetzt eine Diskussion mit dem Schauspielhaus hier in Hamburg, wo eine Intendantin da war, die den Wojciech eben gerade aufgeführt hat und sehr diesen Femizid in den Mittelpunkt gerückt hat, während der im Drama halt ganz am Ende ganz kurz passiert, aber kein richtiges Thema ist, auch weil das Drama nur ein Fragment ist und gar nicht fertiggestellt werden konnte.
Macht es, kurze Frage, macht es eigentlich Spaß, wenn du dann zum Beispiel so eine Horde von 25 Schülern vor dir hast und die lesen dann Wojciech und du weißt dann vielleicht dann, dass die doch mit ihren Gedanken von einem Buch und von dem Inhalt erstmal gegen eine Wand laufen, weil sie damit nicht rechnen, dass das so
angeht. Genau, also man muss halt da was aufbrechen. Ne? Du musst halt da die Idee aufbrechen, dass das irgend so ein alter Schinken ist, der mich heute nicht mehr angeht. Das kann man ja vielleicht für irgendwie Faust oder so sagen. Das ist Faust, tolles Buch, toll geschrieben, lyrisch perfekt, aber hat jetzt keine Themen drin, die mich heute tangieren. Ich mache jetzt heute keine Pakte mit dem Teufel irgendwie. Aber der Wojciech ist halt brandaktuell. Der ist brandaktuell. Da steckt so viel drin, so Militärkritik, Sozialkritik, die Idee von sozialer Immobilität, wie schon gesagt, dieses Femizidthema. Und was ich jetzt sagen wollte, diese Intendantin war dann bei uns in der Aula und wir haben ungefähr Hälfte Jungs, Hälfte Mädchen von 90 Oberstufenschüler, Schülerinnen. Und es war ein riesengroßes Streitpunkt, ne? diese Frage nach Femizid oder nicht. Die Mädels waren der Meinung, klar, die wurde umgebracht, weil sie eine Frau ist. Das war der Grund für den Mord, warum sich Wojciech nur getraut hat, sie umzubringen, weil sie halt eine Frau ist und er ihr damit körperlich überlegen ist und deswegen auch in einer Machtposition als Mann ist, die Frau umzubringen. Während die Jungs gesagt haben, nee, wenn ihn jetzt ein Mann verraten hätte und ein Mann ihn betrogen hätte, zum Beispiel sein Kumpel Andres, ist so ein Militärkumpel von ihm, dann hätte er eben Andres umgebracht. Wo die Mädels eben sagten, nee, Andres ist ein Soldat, der ist körperlich fit, den bringt der nicht mehr eben so um, gerade weil Wojciech als so ein ausgemergelter Versuchskaninchen von einem Arzt dargestellt wird. Das kann er nur bei einer schwächeren Person machen, also bei einer Frau. Das war ein Riesenstreitthema, aber da sieht man ja, wie aktuell dieses Thema ist.
Ja, ich hatte das in meinem ersten Verwandten übrigens auch. Da ist dann, hat eine Frau dann zu ihrem Mann gesagt, beide schon, ich würde mal sagen, so um die 65 gewesen. Da sagt dann die Frau einfach, ich steck dich in die Psychiatrie und dann kommst du nicht mehr raus. Woraufhin der nicht im Effekt, sondern da gibt es ein Zwischenwort zwischen Überlegen und Affekt. Und dann ist er in den Keller gegangen, hat eine Waffe geholt und dann haben die so ein bisschen gestritten, gerungen und dann ist ein Schuss losgegangen. Und das war auch interessant, warum wir dann ja eigentlich nur eine kleine Bewährungsauflage gegeben haben.
Darf man es verraten, warum die Bewährungsauflage kam, was die Begründung war?
Nein, weil das Typische ist, weil der Mann natürlich Schuld eingesehen hat, weil er Geld seiner Frau gezahlt hat, dass sie sich von ihm trennen kann und weil ihm nie was zu Lasten gekommen ist bisher in seinem Leben.
Promising young man, ne?
Tja. Ja, aber musst du dich halt auch erstmal jahrelang vernünftig verhalten und darf dir halt irgendwie auch nichts passieren. Aber irgendwie ist es schon interessant auch, das finde ich halt so schade, dass es so wenig Gerichtsdramen wirklich auch aus Deutschland gibt.
Ja, stimmt. Ich glaube, da wird Potenzial drin stecken.
Und das ist auch mein Kritikpunkt zu unserer zweiten Serie, wo wir kommen. How to Sell Drugs Online Fast. Weil so gut ich auch die 6, 9 Folgen finde, der Start mit Moritz in die erste neue Folge ist ein bisschen Quatsch, muss man sagen.
Ja, leider.
Also dass du da irgendwie so rauskommst aus dem Gefängnis.
Vielleicht vorweg, ich liebe diese Serie. Also ich finde das eine der besten und frischesten deutschen Serien, die es gibt. Und ich finde trotzdem toll, dass sie sich nicht nur an so amerikanische Looks und so weiter anbiedern, sondern auch typisch deutsche Themen so aufgreifen, so nebenbei teilweise. Allein, dass er irgendwie sich ein YouTube-Video angucken will und seine mobilen Daten nicht ausreichen, weil wir halt in Deutschland sind und der keinen Empfang hat mit seinen mobilen Daten. Super. Aber ich habe jetzt gerade, glaube ich, aus Versehen unterbrochen. Du wolltest gerade über die ersten beiden Folgen was sagen, glaube ich.
Ja, er kommt eben aus dem Gefängnis raus und weiß nicht, dass seine zwei früheren Buddies ein neues Business aufgebaut haben. Und wenn du halt in Deutschland einfach aus dem Gefängnis kommst und ja, dann musst du das halt wieder so schreiben, aber es ist halt so, dass du nicht von heute auf morgen rauskommst, sondern du kriegst erstmal Ausgang mit einem Betreuer, nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, ziehst du um, dass du zwar noch auf der Gefängnisanlage wohnst, aber da keine Mauer mehr ist und dann darfst du irgendwann mal den halben Tag raus, Stück für Stück, weil natürlich dann das passiert, was natürlich in der Serie am Ende passiert, warum man das halt in Deutschland so macht.
Ich habe mich ja eh gefragt, ob man nicht auch im Knast begrenzte Internetzeit hat, weil es ja doch heute ein Grundrecht ist, Internet.
Leider nein.
Okay. Ich hätte gedacht, wie Fernsehen, so eine Stunde am Tag in die Bibliotheksrechner oder sowas, dass man da mal ein bisschen Online-Zeitung lesen kann oder irgendwas.
Nee, aber du kriegst tatsächlich Tageszeitungen wie die Süddeutsche, kannst du abonnieren.
Ah ja, okay. Ich habe gerade mal ein bisschen hier ChatGPT nebenbei gefragt. Der sagt, es gäbe Pilotprojekte in verschiedenen Bundesländern. Genau. In Berlin seit 2022 oder so, aber nicht flächendeckend. Naja, okay, spannend. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt inzwischen schon ein Grundrecht und die hätten so ein Stündchen am Tag oder so, aber okay.
Nee, leider nicht, weil natürlich, wie du schon sagst, ist es ein Grundrecht, aber zum anderen könntest du ja auch Fernarbeit damit machen. Das heißt, du müsstest ja nicht nur körperlich arbeiten können.
Ja, ich hätte schon gedacht, dass es irgendwie eingeschränkt ist, ne? Dass man da irgendwie nicht alle Seiten aufrufen kann oder so, ja. Sondern na, dass da irgendwer sitzt und guckt, was die machen. Aber okay, gut. Aber ich teile deine Kritik. Es ist sehr unglaubwürdig, dass Moritz quasi in so einem dunklen Loch sitzt und gar nichts mitkriegt von der Außenwelt. Also die Serie erklärt mir auch nicht gut genug, warum Lenny ihn nicht besucht hat im Gefängnis oder nur am Anfang ein bisschen, warum da nicht mehr Kontakt ist, weil die beiden ja doch als sehr, sehr dicke Freunde dargestellt worden sind in der Vergangenheit. Ja. Und Lenny ist ja auch keiner, der mit ihm gebrochen hat. Also im Gegenteil, Moritz nimmt ja sogar die Schuld auf sich, damit Lenny und Dan nicht in den Knast müssen. Das heißt, er hat ja nichts gemacht, um die zu verraten oder sowas. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum die nicht zumindest mal besuchen kommen.
Und der zweite Punkt, den ich nicht verstanden habe, warum die dem nur 2% geben wollen. Das wurde nicht schlüssig an der neuen Firma. Also, warum? Weil, ich sag mal so, wenn die Firma theoretisch am Ende Milliardengewinne machen würde, dann hast du ja auch viel Geld. Und es geht ja im späteren Verlauf darüber, dass Lenny ja die Firma dann eigentlich übernehmen möchte. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass er erst dann feststellt, sie verbrennen ja noch Geld. Also Deswegen hätte man ja umso mehr seine Expertise gebraucht, damit man viel Geld verdienen kann.
Eigentlich ist ja sogar, wenn das Unternehmen bankrott ist, 2% eine Strafe für ihn, weil da muss er ja die Insolvenz mittragen in dem Moment, wo er Anteilseigner wird. Ne? Also eigentlich, wenn die ihm was Gutes wollten, hätten die ihm ja sagen können, also hätte Dan ihm sagen können, ey Moritz, hier sind unsere Bücher, Anteile bringen dir nichts. Das ist eher ein Verlustgeschäft für dich. Aber da hat die Serie tatsächlich auch wieder Dramaturgie über Logik gestellt, damit halt dieser Reveal kommen kann am Ende, dass die halt bankrott sind.
Ja, und dann, ich will aber nicht das Ende spoilern, aber ich will nur sagen, das Ende war super. Wirklich, das Ende war wirklich gut.
Oh, da gehen wir jetzt weit auseinander.
Okay.
Also es ist jetzt schwer, ohne Spoiler was zuzusagen. Also ich mit Ende meine ich jetzt die letzte Szene der Serie, der Staffel. Wahrscheinlich also ja sogar die Serie.
Ja, ja. Also die allerletzte wiederum, finde ich, Moment. Ja.
Ich sag mal, als Tipp sage ich mal Ozean.
Die finde ich nicht gut. Bis dahin ich fand ich alles
ja, ganz gut. Okay.
Da hab ich dann nicht verstanden, warum man jetzt wieder da irgendwie diese Ozean-Szene einfügt, dass man jetzt nochmal sagt, wir machen in 5 Jahren nochmal eine Staffel. Genau.
Dann sind wir nämlich doch beieinander, weil das finde ich so unheimlich tropey. Das habe ich in so vielen Serien jetzt schon 1000 Mal gesehen und es geht mir so auf den Keks. Bis dahin stimme ich dir völlig zu. Die letzte Szene hat mich aber echt ein bisschen geärgert. Aber gut, dann sind wir da ja doch auf einer Linie.
Und auch der Showdown in der Wüste von Spanien hat dann auch gezeigt, dass man auch ein Budget hat für die Serie.
Ja, mein war schon sehr an Breaking Bad angelehnt von der Ästhetik her, ne, mit diesem Wüsten-Setting. Da ist es halt Albuquerque, hier war es Spanien. Aber war schon so ein bisschen Breaking Bad-mäßig.
Und Daniel hat mich die ganze Zeit an Joko Winterscheid erinnert.
Ja, ich glaube auch mit Absicht, ne, mit dieser Riesenbrille und so.
Genau, ja, und die Chefredakteurin von Lisa, also die ist ja dann bei der Zeitung, die hat mich so an Anna Schneider von der Welt erinnert, die dann auch immer in diesem Wiener Dialekt dann im Weltstudio sitzt und immer irgendwie so, sagt, na, das geht nicht so, das ist,
Ja, jetzt muss ich zugeben, ich konsumiere keine Springer-Medien, deswegen weiß ich es nicht, aber ich fand diese Figur ein bisschen unglaubwürdig geschrieben, weil die Beweislast ja schon sehr klar auf Seiten von Lisa war. Und dass sie dann immer noch so abblockt und so quasi dieses Establishment vertritt und sagt, hier, kleines Kind, du weißt gar nicht, was du erzählst, fand ich ein bisschen unglaubwürdig an der Stelle.
Ja, was ich zum Beispiel okay fand, dass man ein paar Figuren nach der dritten Staffel rausgeschrieben hat. Also, dass wir zum Beispiel Luna Schaller nicht mehr gesehen haben. Das ist ja die hat Gerda gespielt. Also ein paar Freundinnen und Freunde von den beiden. Und auch, dass man außer Moritz' Vater auch niemanden sonst gesehen hat. Also man hätte da jetzt nicht immer unbedingt die Eltern von Lisa unbedingt einführen müssen. Weil nach 4, 5 Jahren werden die ja auch mal erwachsen. Und da muss man jetzt dann nicht irgendwie dreimal erwähnen, oh, aber die ist aber weggezogen und die ist aber weggezogen. Sondern ist okay dann einfach.
Ja, also die Schwester ist ja auch noch präsent. Ich habe mir zwar auch gedacht, wenn die so erfolgreich ist, warum wohnt ihr noch in diesem elterlichen Loch da, in diesem sehr, sehr dunklen Elternhaus, was da immer dargestellt wird, aber okay. 17 ich habe auch ein paar von den. Ja, gut, aber ne, ist ja kein Hindernis. Vor allem, es muss doch 5 Jahre in die Zukunft gesprungen sein, ob die dann noch 17 ist. Na gut, egal. Wird jetzt zu weit führen.
Ach so.
Ich finde sie haben diese Zeit, die ja im realen Leben verstrichen ist, die 4 Jahre. Gut überbrückt, dadurch, dass sie halt einfach die Haftstrafe von Moritz auch 4 Jahre haben dauern lassen. Dadurch war auch realistisch, dass eben diese Mit- bis Ende 20-Jährigen keine Schulkinder mehr spielen müssen. Also keine Oberstufenschüler oder sowas. Das ist ja manchmal in anderen Filmen dann doch ein Problem. Wird ja auch bei Euphoria zum Beispiel jetzt demnächst ein Problem werden wahrscheinlich. Fand ich gut gelöst. Aber du hast recht, dadurch verlieren wir auch eigentlich Figuren, die wir bis jetzt dann doch durchaus gern gewonnen haben. Zum Beispiel so Leute wie Gerda oder so. Und ich finde, bei ein paar anderen Figuren haben sie auch nicht wirklich eine gute Lösung gefunden, die in die Story reinzubringen. Also gerade Kira wurde ja so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten da noch irgendwie reingeschrieben in diese Serie. Oder auch Fritzi mit ihrer Kneipe da. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie da vielleicht eine elegantere Lösung finden. Gerade weil ja Kira schon auch programmiertechnisch einiges drauf hat, dass sie da noch ein bisschen mehr ist als jetzt eine Barkeeperin und Mutter, sondern halt eher in diese Programmierrichtung geht. Aber
ich glaube, das Problem ist halt bei Leonie Wesseloff, die eben Kira, Quatsch, die Fritzi gespielt hat, die ist halt einfach auch zur Zeit viel mit Ich, Dich auch und anderen Sendungen inzwischen erfolgreich. Und Ich, Dich auch ist ja eigentlich, finde ich eigentlich inzwischen auch eine ganz coole Serie.
Das kenne ich leider nicht, aber es ist ja auch immer so ein bisschen der Fluch der guten Tat, ne? Wenn eine Serie besonders erfolgreich ist, werden die ganzen Leute eben weggecastet und haben dann andere Projekte am Start. Deswegen warten wir bis heute noch auf eine Community, den Community-Film, der ja auch immer wieder verschoben wird, weil einer von den 6 Hauptdarstellern gerade ein anderes Projekt in der Pipeline hat. Ja, ist hier genauso. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen länger auf Maximilian Mund warten müssen, den Hauptdarsteller, weil der eben auch ein paar andere Rollen inzwischen angeboten bekommen hat. Ich frage mich,
der hat zum Beispiel in Gran Turismo mitgespielt und Regie gemacht und Pumpen.
Genau, ja, das auch. Hat man ja auch ein bisschen gesehen, wurde auch ein bisschen adressiert tatsächlich. Also ich frage mich ja immer, ob der in der Serie Moritz Zimmermann heißt, weil er aussieht wie Bob Dylan. Oder ob das einfach Zufall ist. Das würde ich gerne mal wissen.
Okay. Gute Frage, ich weiß es nicht.
Ja, muss ich, wenn man irgendwann den Showrunner zum Interview hast, den Philipp Käsbohrer, frag ihn das bitte mal.
Ja, was ich noch richtig gut fand, auch wieder die Auftritte von der neuen Schauspielerin, der, wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht. Die den Podcast mit Florentin Will macht.
Ja, die war eigentlich Polizistin.
Die spielt ganz gut, aber die hat echt wenig Screentime. Und das Ende von Florentin Will ist halt auch irgendwie geil.
Ich gebe zu, ich habe ihn gar nicht erkannt zuerst, Florentin Will. Ich habe nur gedacht, der sieht ja aus wie Florentin Will. Ich habe gar nicht realisiert, dass er das ist. Aber habe ich ihn auch eines Besseren belehren lassen. Was mich noch ein bisschen gestört hat, wo wir gerade bei Schauspielern sind, mich hat Leonidas Emre Pakan, der den Ersan spielt, nicht abgeholt. Der wird ja als Figur da sehr reingepresst jetzt in die Handlung. Hat für mich keine richtige Funktion, dass er da ist. Ist so ein bisschen der neue Lenny, der neue Best Buddy. Aber irgendwie immer an der Grenze zwischen Overacting und weiß ich auch nicht, was das soll. Also die Figur hat mir einfach nicht gefallen, die hat mir auch nicht
das Problem, wie du schon sagtest, hat die Figur am Ende ja keine Aussagekraft gehabt. Also sie stand für nichts. Sie ist eigentlich, um es jetzt mal böse zu sagen, ist sie eigentlich eine überflüssige Figur, weil es alle Funktionen ja schon in einer anderen Funktion irgendwo gibt.
Genau. Ich habe halt gedacht, dass sie am Ende so in eine Zwickmühle gerät zwischen dem Bro-Frost-Mann und halt eben Moritz. Aber das wurde ja auch nur so ganz, 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 ganz knapp abgehandelt. Das hätte ich mir mehr drauf versprochen irgendwie.
Ich glaube, das war halt wahrscheinlich das Problem, dass du 2 Folgen oder fast 2 Folgen eine Einführung hattest und dann musstest du innerhalb von 2 Stunden diese ganze Handlung hineinpacken.
Ja, ist eh eine Serie, die von 8 bis 10 Folgen extrem profitiert hätte, finde ich. Und nicht von diesem ganz kurzen Mini-Ding, mit dem sie abgespeist worden sind von Netflix. Ja, schade. Ein bisschen verschenktes Potenzial an dieser Stelle. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr passiert und dass da noch ein bisschen Tiefe kommt. Und was man auch sagen muss, der Titel der Serie hat mit Staffel 4 gar nichts mehr zu tun. Es werden keine Drogen mehr online verkauft.
Genau. Aber man wollte halt irgendwie so weitermachen. Und jetzt muss man eigentlich sagen, hätte es die Staffel noch gebraucht? Nee, aber wo ich sie gesehen habe, war es aber auch nicht schlecht.
Nee, überhaupt, wie gesagt, tolle Serie. Kann man auch echt schnell weggucken. Es sind ja echt immer nur 6 Folgen je Staffel. Und die sind auch schnell und kurzweilig und schnell geschnitten und so. Die kann man wunderbar an 2-3 Wochenenden wegbingen. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen, die ganze Serie mal zu gucken. Ich finde die echt gut. Und für eine deutsche Serie richtig gut.
Ja, das Einzige, was mir an der Serie nicht gut gefällt, ist das typische Netflix-Problem, dass die Serie theoretisch auch in Polen oder in Frankreich spielen könnte.
Ja, ich finde ja schon, sie haben so ein paar deutsche Manieren.
Ja, ganz drin, ne? Kleine Sachen, aber so richtig so große dramaturgische Sachen, wo du sagst, aha, da habe ich was mitgenommen, da gucke ich mal bei den Franzosen rein, so sind die also drauf oder so sind die Philippiner drauf oder so ist die Gesellschaft in Südkorea. Das sehe ich eigentlich bei deutschen Serien leider noch gar nicht bei Netflix.
Ja, also gerade eben, das hast du gerade auch schon ein bisschen angedeutet, weil man zum Beispiel diesen Gerichtsprozess gegen Moritz ja gar nicht sieht, wo man vielleicht noch so ein paar Dinge des deutschen Justizsystems hätte aufziehen können, gerade weil es ja auch einen echten Fall gibt, ne, mit, wie heißt er, Shiny Flakes oder wie immer er hieß.
Genau, und ich meine, das ist das Lustige, oder wenn man sich ein bisschen mit Justiz auskennt, ist ja eigentlich das erste Urteil, ist ja eigentlich, es tut mir leid, aber ich war schon für einen Arsch.
Ja, und also das hast du ja auch in deinem Text geschrieben. Ja. Die zeigen ja gar nicht, wie Moritz wieder in die Gesellschaft reingeführt wird, mit so begrenztem Freigang zuerst und ein bisschen außerhalb des Gefängnisses arbeiten und abends Einschluss und so. Das hätten wir ja alles mal zeigen können an dieser Stelle. Vielleicht auch irgendwie kritisieren können, wenn man es nicht gut finden sollte oder sowas. Aber einfach so zu tun, als wenn du quasi, du sitzt 4 Jahre im Loch und dann kommst du raus und bist sofort direkt wieder ein freier Mann ohne Bewährungsauflagen. Das war dann schon ein bisschen
sehr. Ja, und dass halt die Schwester da auch die Briefe bekommen hat, das wollte ich noch erwähnen,
ja, war ja Quatsch. Gerade die minderjährige Schwester, ne, die nicht mal der Vormund ist, genau, ja. Ja.
Nee, also das also passt nicht. Er hat ja auch keinen Vormund, er hätte ja auch die Briefe direkt in die Zelle bekommen oder halt zugestellt bekommen und deswegen war das halt schon ziemlich käsig, aber okay. Auch hier ist dann wieder der Stil, der dafür eben ausgenutzt wird. Und ja, was ich halt noch schon angedeutet habe, aber es ist halt auch so, wer noch nie vor Gericht war, der weiß auch, dass nach dem Urteil des ersten Verfahrens meistens immer halt nochmal eine Revision kommt.
Ja, die meisten. Aber ich glaube, Moritz hat auch so das Urteil akzeptiert, würde gesagt, weil er ja Lenny und Dan schützen wollte. Deswegen glaube ich, ist er einfach nicht um Revision gegangen und hat einfach gesagt, okay, I take one for the team quasi. So wie Uli Hoeneß, der hatte auch beim ersten Urteil gesagt, hier komm, ich nehme jetzt einen für den FC Bayern.
Ja, weil er wahrscheinlich auch wieder irgendwie früher raus wollte und natürlich damit halt auch nicht hadern konnte, weil er halt für viele dieses Vorbild ist. Und wenn du halt immer auf dieses Vorbild machst und dann erwischt wirst, dann bist du halt auch für so einen Verein wie der FC Bayern. Und ich meine, es gibt nun mal dieses typische Mir-san-mir-Gefühl bei Bayern, zumindest gab es damals noch. Und dann gibt es ja auch noch so wirtschaftliche Sachen. Ich weiß nicht, ob der FC Bayern damals dann einfach noch den Vertrag mit seiner Wurstfabrik so weiterlaufen ließe. Wo ich mich natürlich auch frage, als es vor 10 Jahren aufkam, warum eigentlich so ein Verein wie FC Bayern München keine Ausschreibung macht, wenn sie irgendwie gefühlt im Jahr 5 Millionen Bratwürste verkauft.
Vielleicht gibt es da sogar eine Proforma-Ausschreibung, aber ich würde mal behaupten, der Gewinner steht schon vorher fest.
Ja, also inzwischen angeblich gibt es ja tatsächlich, aber dass man das halt irgendwie seit Jahrzehnten dann irgendwie mit Hoeneß-Würstchen macht, war das dann schon ein bisschen komisch. Aber da kommen wir jetzt auch zum anderen Thema. Gibt es denn vielleicht eine Serie, die du vielleicht noch den Zuhörern ans Herz legen kannst zurzeit?
Ja, gerne. Ich gucke aktuell noch, habe ich glaube ich letzten Podcast auch schon empfohlen, Daredevil Born Again. Da ist jetzt am Mittwoch gerade das Finale gelaufen. Wer so ein bisschen mit Marvel, Disney gebrochen hat, den könnte diese Serie damit versöhnen, weil das ist mitunter die beste Marvel-Disney-Serie. Sie kommt nicht an die alte Daredevil-Serie von Netflix ran, das nicht. Aber gemessen an dem ganzen anderen Schrott, den die so rausgehauen haben, also Secret Invasion und hier, was nicht noch alles, hier She-Hulk und sowas, ist das schon wirklich sehr gut und auch sehr optisch sehr ansprechend, auch wieder immer wie immer toll geschauspielert und so. Also da kann ich jedem nur bedenkenlos ans Herz legen, das zu gucken.
Und nächste Woche Mittwoch kommt Endor raus, am Donnerstag von Netflix.
Genau, und Endor läuft sogar hier im Kino, in ausgewählten Kinos in Deutschland, die ersten paar Folgen. Also auch da kann man sich noch das auf der großen Leinwand anschauen.
Mein kleiner TV-Tipp, der läuft nicht im Kino.
Ja.
Ich gucke neben High Potential dann ab 30.04. weiter den zweiten Teil von Tracker. Das ist eine schöne Serie wie 911, die du halt mal nebenbei angucken kannst, wenn du von der Arbeit kommst und jetzt nicht unbedingt gleich irgendwie sowas wie Andor oder andere großartige Serien guckst, sondern es ist halt eine schöne Nachmittagsserie, die man irgendwie beim Essen konsumieren kann. Und die muss es ja auch geben.
Ja, auf die Art habe ich jetzt gerade The Office, also das amerikanische The Office für mich entdeckt. Jeder redet davon, ich bin sehr, sehr, sehr spät auf die Party gekommen, bin irgendwie 10 Jahre zu spät, aber ich gucke jetzt The Office als Frühstücks- oder Mittagsessensfernsehen. Sehr kurzweilig, sehr schön, sehr viel Stromberg natürlich mit drin, also andersrum, in Stromberg steckt viel Office drin.
Ja, was lustig ist, was ich noch mitbekommen habe, Anne Hänisch war beim Deutschlandfunk Kultur zu Gast, das ist eine Journalistin, Politikjournalistin, die man auch im Podcast von oder auch in anderen Politshows trifft. Und die freut sich zum Beispiel jetzt, dass es nochmal eine Harry Potter-Verfilmung gibt, weil für sie war das halt vor 20 Jahren irgendwie nichts und jetzt sagt sie, mit Mitte 30 hat man wieder ein bisschen mehr Zeit. da kann man das jetzt wieder angucken.
Ja, aber sie legen es ja auch schon wieder auf den Shitstorm an, ne, mit dem Casting. Also
ja.
Es ist ja wirklich, ich weiß nicht, ist sowas Rage-Baiting? Will man, dass diese ganzen Trump-Fans sich da aufregen, um einfach Publicity für die Serie zu schaffen, indem man Snape jetzt mit einem afroamerikanischen Schauspieler besetzt hat? Oder ist das also wirklich irgendeine so eine Wokeness-Geschichte? Ich weiß es nicht.
Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass das der beste Schauspieler war, den man bekommen konnte, der sich für die nächsten 8 Jahre da festzurren lassen möchte. Das kann natürlich auch sein. Aber zum anderen, man könnte das ganze Ding auch einfach geräuschlos über die Bühne bringen, wie es ja Warner Brothers mit den Minecraft-Filmen gemacht hat, der wahrscheinlich dann nach diesem Wochenende innerhalb von 3 Wochenenden 700 Millionen US-Dollar eingespielt haben wird.
Ja, ein Trauerbild unserer Gesellschaft, ne? Dass das Franchise reicht, einfach der Name obendrauf reicht, dass die Kiddies da alle reinrennen, ihre Eltern mitschleppen und schon mal das Ding 700 Millionen. Genau wie ja auch so Super Mario-Filme und so ein Kram.
Der war aber gut.
Ja, mag sein, aber es laufen so viele richtig gute Filme und die guckt sich kein Mensch an, weil da halt nicht Minecraft oben drüber steht. Und dann hast du halt so einen Film wie Anora, der einen Oscar gewinnt und trotzdem guckt dir noch kein Mensch und der läuft irgendwo bei, weiß ich nicht, 100 Millionen oder sowas ein, weltweit. Und das ist halt extrem traurig, wenn überhaupt. Also wahrscheinlich viel weniger als 100 Millionen. Traurig, ganz, ganz traurig. Ja. Aber gute Nachricht, wo wir gerade beim Kino sind. Gerade ist nämlich eine richtig tolle Phase für Nostalgiefans, weil jetzt in einigen Kinos in Deutschland wieder alte Filme wieder aufgeführt werden, die richtig geil sind, die mal im Kino zu gucken. Also ganz prominent zum Star Wars Day kommt Episode 3, Revenge of the Sith. Vielleicht nicht der beste Star Wars Film aller Zeiten.
Aber nicht der schlechteste.
Auch nicht der schlechteste, ganz genau. Sogar weit weg davon, der schlechteste zu sein. Ich würde ja sogar fast sagen, es ist der viertbeste, immerhin. Aber auf jeden Fall kann man auf der großen Leinwand noch mal gucken und noch mal die Entstehung von Darth Vader sich angucken. Dann läuft von Michael Mann Heat, einer der geilsten Filme aller Zeiten, ne, mit Al Pacino und De Niro, läuft noch mal im Kino. Und wenn ihr die Chance habt, den im Kino zu gucken, macht's auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig geil. Und es läuft noch mal Alien und Aliens als Double Feature in vielen Städten. Also sowohl der Originalfilm aus den 70ern als auch die James Cameron-Fortsetzung. Beide Filme Pflicht angucken im Kino. Super geil.
Ja, das ist übrigens noch eine kleine Geschichte von meinem kleinen Neffen, der jetzt inzwischen auch groß ist, aber der hatte immer früher gesagt, weil er halt auch relativ klein geboren wurde, er ist vielleicht nicht der Größte, aber ist auch nicht der Kleinste.
Ja. Irgendwer ist immer kleiner oder größer als man selber.
Genau, ja. Genau. Ja, dann wünsche ich dir ein schönes Osterfest. Wir haben das jetzt noch alles vor Ostern aufgenommen. Ich bin wahnsinnig im Stress eigentlich zurzeit. Ja, verdammte 4-Tage-Woche, sage ich nur, aber darüber können wir ein anderes Mal darüber reden.
Aber dann hoffe ich, dass du an Karfreitag dann ein bisschen Ruhe und ein bisschen Entspannung findest und ein bisschen chillen
kannst. Alles klar, wir hören uns. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.